Beate Use ist zu, den gibt's nicht mehr in Halle.
Ich brauche keine Veranstaltungshinweise, ich bin nur auf der Durchreise.
Mike und Alex, unsere beiden, werden auch heute sich wieder weiden und genießen, lustvoll in die Welt zu schießen. Und am Anfang, stets wie immer, spricht Orlando Chuck keiner ganz schlimmer. So, jetzt Prosa, ab geht's. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 26.
Hallöchen Mike, na schön, dass wir uns die Woche noch sehen oder hören oder beides so indirekt.
Ja, hallo Alex. Ja, ja, naja. Wie war es für dich, in einer Welt ohne Eddie Van Halen aufzuwachen?
Ich bin in einer Welt ohne Eddie Van Halen eingeschlafen.
Ach, okay.
Ich war ein bisschen länger wach, beziehungsweise das war tatsächlich ein bisschen creepy. Ich hatte gestern Livestream währenddessen und dann kam dann irgendwie die Nachrichten rein. Also wirklich mit der Minute, dass die Nachricht in Deutschland über den Ticker ging die auch bei mir online rein. Hm, Das ist gruselig, weil du halt echt nicht weißt, wie du in dem Moment so reagieren sollst. Und also du bist halt in so einer komischen Blase und machst halt so irgendwie deine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Show.
Ja.
Und dann kommt dann irgendwie so eine tragische Meldung, ne? Und ich bin jetzt auch nicht so in dem Van Halen-Thema drin gewesen, dass ich jetzt zum Beispiel wusste, dass der irgendwie wirklich ernsthaft wieder an Krebs erkrankt war. Also wirklich so im Sinne von, na, das wird nicht mehr.
Also das war mir auch nicht bewusst. Also man hatte ja vor vielen Jahren und so das mal mitbekommen, ne, mit Zungenkrebs und was weiß ich. Und da wurde ja auch schon immer in Verbindung gebracht. War ja auch ein legendärer Kettenraucher früher, ne, und hat ja immer die Kippe oben in der Klampfe drin stecken gehabt und so weiter. Und hat ja auch immer mal in den seltenen Interviews, so viele Interviews hat er ja nicht gegeben, irgendwie auch berichtet über seine Alkoholsucht und dass er mit Rauchen dann auch aufgehört hat und so weiter irgendwie. Aber dass es jetzt gerade wieder schlecht um ihn steht, nee, da hat man nichts von ihm gehört, das stimmt.
Tatsächlich hat David Lee Roth vor ein, zwei Monaten ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, dass er nicht davon ausgeht, dass Van Halen jemals wieder auftreten werden können, aufgrund seiner Situation oder seiner Kondition.
Ja, okay.
Also da war es dann, glaube ich, auch schon absehbar, dass es irgendwie dramatisch werden könnte, aber das weiß ich nicht, die Nachricht habe ich auch nicht gelesen oder so, das war dann vermutlich einfach.
Also wenn dich als ich hätte fast gesagt Podcaster, das ist ja eher nur so ein Hobby von uns, dich als YouTuber, Influencer oder Creator ist man dann ja heutzutage irgendwie, wenn du sowas im Livestream kriegst, schießt du natürlich alles durch den Kopf, ne? Dann merkst du, weißt du natürlich, ist genau in deinem Genre ein top aktuelles Thema irgendwie, da will man ja eigentlich fast auf Stopp drücken und sofort ein Video dazu machen, denke ich, was einem da alles einfällt. Ne? Da ist ja dann selbst so ein Top-Thema wie, ich sag mal, ohne Van Halen wäre Videothema bei dir gewesen, wahrscheinlich neuer AC/DC-Song, nehme ich mal an, oder?
Stimmt. Ist der heute rausgekommen?
Ich weiß nicht, ob der heute rausgekommen ist. Vielleicht sollten wir auch gar nicht fragen, ob der heute rausgekommen ist. Sonst klingt unser Podcast immer ein bisschen unaktuell, wenn wir den Tage beim Schneiden liegen haben.
Ja, auch im Hinblick auf die Dexys weiß man halt immer nicht, was heute ist und was morgen ist, ne? Und was gestern
war. Der aufmerksame Zuhörer hat, glaube ich, auch bei unseren letzten beiden Podcasts mitbekommen, dass wir die aus Versehen vertauscht haben in der Reihenfolge. Kann das sein?
Ja, das Ding ist, dass wir, also um's ehrlich zu betonen, wir haben halt einfach eine Stelle vergessen, da rauszuschneiden, wo man dann tatsächlich bemerkt hat, welcher Podcast vorher kam. Das war ein bisschen unglücklich, aber ja, manchmal haben wir ja solche Sessions, wo wir einfach so gut in Plauderlaune sind, dass man zwei Themen hintereinander abfrühstücken kann.
Wir geloben echt Besserung. Aber was hast du denn in deinem Van Halen-Video so beleuchtet? Was waren denn deine Gedanken zu dem Thema?
Sag mal es mal anders. Was ich nicht beleuchtet habe bei dem Van Halen-Thema ist, dass die tiefgründige Bedeutung für die Entwicklung des Gitarrenspiels, weil ich da nur wirklich absolut keine Ahnung habe und da könnte ich dann irgendwelche Fakten, die ich mir dann vorher durchgelesen habe, da runterrattern, aber das bringt ja in dem Sinne nichts. Was ich immer sehr faszinierend finde, ist halt dieser Werdegang, ne? Wie du als Künstler irgendwie dein Ding durchziehst und in dem Zeitraum, in dem du aktiv bist, vielleicht oder vielleicht auch nicht, einfach so den Nerv der Zeit triffst und auf welche Art und Weise sich das dann alles entfalten kann, wenn es gut läuft. Ne? Und das ist immer so irgendwie das Spannendste, womit ich mich auseinandersetze und was ich dann solchen Nachruf-Videos, sage ich jetzt mal, die ich dann immer als kleine Biografie der Band gleich verpacke, damit das nicht so ein billiges Quoten-Cashen ist, so von wegen, hey, ist gestorben, 2 Minuten Video-Nachruf, fertig. Nee, also es soll dann schon so eine Art Biografie der Band sein. Also lege ich das immer an, wenn, ja, falls
ja.
mal.
Ja, sowas, na, das ist ja bei Eddie Van Halen so diese Zweiteilung, die da viele Leute in der Metal- und Rock-Szene haben, die wird bei dem natürlich besonders deutlich. Ne? Also die Bedeutung, die er für, ja, eigentlich ist es ja Rockkultur, aber ich sag mal Popkultur hat und für die normalen, in Anführungsstrichen, Leute, die hier MDR Thüringen und was weiß ich für Sender hören und für Leute wie uns oder speziell wie mich, die jetzt hier irgendwie Metal-Gitarristen sind, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Universum. Ne? Also es hat ja jeder, ist ja schon mal zu Jump oder Panama zu schnell Auto gefahren oder irgendwas, ne? Und hat sich da so ein Mitwip-Reflex antrainiert. Aber jemand, der Gitarre spielt oder so, für den ist Eddie Van Halen natürlich also einer der Top-Innovatoren. Da ist ja auch ellenlang in tausenden besten Listen oder Polls, irgendwelchen Umfragen zum besten Gitarristen aller Zeiten immer gewählt worden. Ne? Und selbst wenn du dir die Rolling Stone Liste anschaust, der besten Gitarristen aller Zeiten, da ist er unter den Top 10 und unter den Top 10 ist er der Einzige, der da einfach technisch und spielerisch auf einem komplett anderen Niveau spielt. Ne? Also das ist natürlich Eric Clapton oder so, der ist jetzt in so einer Liste nicht vor Eddie Van Halen, weil er besser Gitarre spielt, ne? Sondern weil er noch bekanntere Songs geschrieben hat irgendwie. Aber was der alle, also ist kein Metal-Gitarren-Solo, was du heutzutage hörst, kommt ohne den Einfluss von Eddie Van Halen aus. Der Mann, der hat im Prinzip das Floyd Rose-Tremolo entwickelt. Der hat als erster Humbucker Pickups in Highspeed-Gitarren eingebaut. Der hat einfach Gibson mit Fender-Gitarren gekreuzt. Also völlig tabulos eigentlich. Ne? Und also das ist schon totaler Wahnsinn. Und ich meine, der Fakt, dass du einfach in deinem Profilbild ein Wirrwarr aus schwarzen und weißen Linien auf rotem Grund reinhaust und jeder weiß sofort, was gemeint ist, das zeigt ja auch, wie groß der irgendwie ist. Ne? Und klar, das ist ja auch, das ist dann wirklich Popkultur, dieses Gitarrensolo, was er da in dem Song Beat It gespielt hat. Das ist ja auch, muss man sich ja auch mal verdeutlichen, was das ist. Ne? Das hat Quincy Jones produziert und Michael Jackson geschrieben, den Song, und die waren auf Versuche nach jemandem, der da Gitarre spielt. Für solche Leute kommen nur die Besten der Besten in Frage und dann rufen sie halt bei Eddie Van Halen an und jemand wie Steve Lukather von Toto oder so, da darf da mal Rhythmusgitarre spielen unter dem Gitarrensolo von Eddie Van Halen. Das musst du dir auch mal verdeutlichen. Also das ist schon ein ganz, ganz riesengroßer, der da gegangen ist, der auch immer für mich gegenwärtig war. Schon allein, also Tu Madsen, der unsere Platten mixt, einer der größten Eddie Van Halen Fans, die ich kenne, der hat sogar ein Mauspad im Van Halen Strichmuster und die Gitarren und Amps da im Studio rumstehen und was weiß ich. Also an denen habe ich sofort gedacht, ist immer irgendwie gegenwärtig, wenn man mit Metal zu tun hat. Das ist jetzt nicht irgendein Gelaber, weil jetzt mal jemand gestorben ist und man will da groß tun. Also das ist wirklich eine absolute Legende, muss man ehrlich sagen.
Ja, ich deswegen Michael Jackson fand ich auch sehr interessant, weil das wusste ich beispielsweise im Vorfeld nicht. Mhm. Die haben ja auch direkt damals nach Thriller Platz 2 auf den Billboard-Charts gemacht. 1984?
Also ich glaube, also 83 kam
oder, Beat It raus. Ja. Also das, ich meine, was ist das für eine Leistung? Ne? Also mit Hard Rock oder Heavy Rock oder whatever.
Ach, du meinst, wann die, ja, das kann sein, dass es 84 war. Ja, okay.
Ja,
Ja, ja.
Na, ich glaube sogar mit 84, also mit der Platte quasi. Mhm. 1984. Also das ist schon beeindruckend.
Krass.
100 Millionen, also knapp 100 Millionen verkaufte Platten weltweit.
Von Van Halen. Insgesamt, ja, ja, das ist schon, also ich hab zu Hause noch Federmappen rumliegen, auf denen ich das Van Halen-Logo gekritzelt habe und so. Also jetzt,
ich wollte gerade sagen, wie bist du an Van Halen-Federmappen gekommen?
Nee, das ist einfach nur so mit Filzstift drauf gekritzelt und so weiter. Also für die komplizierten Bandlogos hat es irgendwie nicht gereicht, aber Van Halen-Logo geht ja irgendwie immer. Und ja, und auch natürlich als Gitarrenschüler und so weiter, also hat man natürlich mit den Gitarrensoli und so da immer seine, manchmal in Anführungsstrichen, Freude gehabt, ne, weil der natürlich auch grundlegende Spieltechniken weiterentwickelt hat und so weiter, also das Tapping und einfach mal die andere Hand auch mit auf den Gitarrenhals nehmen und da loslegen, also da haben ja manche Leute jahrelang gar nicht gewusst, wie der das überhaupt spielt, so schnell. Und er hat da wirklich Sachen vom Stapel gelassen. Also absolut aller Ehren wert. Von dem Kaliber laufen nicht mehr allzu viele rum in den Gitarristen.
Billboard hat ihn den letzten Gitarrenboss genannt.
Ja, also auch einer, ja, war wahrscheinlich. Also es gibt schon noch so ein, zwei Leute, auch jetzt an Gitarrenhelden, ne? Wenn du jetzt an irgendwie Malmsteen irgendwie denkst an solche Leute oder Joe Satriani oder wie sie alle heißen, aber die haben halt keinen Song wie Jump geschrieben oder mitgespielt. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Level, als Gitarrenheld eben auch Welthits geschrieben zu haben und dann nicht nur mitgespielt zu haben irgendwie, ne? Sondern das unterm eigenen Familiennamen veröffentlicht zu haben. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also muss man ganz ehrlich sagen. Was ist sonst so passiert?
Naja, also im Hinblick auf viel erzählen und Geschichten von früher ausbreiten, habe ich, glaube ich, einen Anschlag auf dich vor oder haben wir irgendwie einen Anschlag auf dich vor, Mike?
Wir?
Na, pass auf, das erzähle ich dir jetzt. Ich war jetzt am Wochenende tatsächlich bei In Extremo hier in Halle oder In Extremo waren in Halle und haben gespielt.
Da war unser Markus doch auch dort.
Richtig, ja. Richtig. Markus war auch da. Hm. Und da saß ich dann noch mit Micha nach der Show noch ein paar Stündchen rum. Und da sind wir dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass Micha ja auch mal vorbeigucken kann beim Podcast.
Ja. Ja, Micha, der erzählt ja nicht viel, dem muss man immer alles aus der Nase ziehen.
Es wird bestimmt sehr, sehr schwierig, da ihm ein paar Aussagen zu entlocken.
Also das ist, glaube ich, die größte Anekdotenschleuder, die ich kenne. Also ein Gespräch mit dem ist immer, immer, immer herzerwärmend und sehr unterhaltsam.
Vor allen Dingen sind immer andere Anekdoten. Also wirklich so, ich weiß nicht, Du wirst sicherlich schon ans Ende des Anekdotenquells gekommen sein.
Nee, immer.
Aber er holt da Sachen raus. Du denkst dir, wann zur Hölle hast du das alles erlebt? Ne?
Das ist schon krass, ja.
Und seine Idee war wiederum, er ist demnächst in Thüringen unterwegs. Mhm. Und er möchte aber unbedingt, dass Molle mit dabei ist im Podcast.
Ja, die zwei verstehen sich sehr gut, ja.
Und wir sollen uns da am allerbesten einfach alle treffen für den Podcast.
Ja, da können wir eigentlich, was wir schon lange mal vorhatten, vielleicht, wenn das denn die Corona-Gegebenheiten zulassen, könnte man das ja wirklich mal so in einem kleinen Kreis mit Zuschauern irgendwie bewerkstelligen.
Ich glaube, das ist zu kurzfristig, weil er ist irgendwie nächste Woche in
Thüringen. Ach, er will das relativ kurzfristig machen. Ach so.
Ja, ja, genau. Genau.
Ja, muss ich mal mit weißem Molle schon davon?
Ich habe ihm auf auf Instagram habe ich ihm schon geschrieben, darauf kam dann aber keine Antwort mehr. Weil ich habe auch gesagt, also ich glaube, Markus will nicht in den Podcast.
Also der ist immer relativ, also das ehrt ihn ja, ne? Also nicht, dass er nichts zu erzählen hat oder irgendwas, aber der ist immer relativ scheu bei sowas. Muss man ehrlich sagen.
Ja, irgendwann ist man auch einfach berühmt genug.
Ja, was heißt berühmt? Also Molle ist niemand, der in solchen Kategorien denkt. Also
ich habe gesehen, ihr seid jetzt bei Amazon. Da gibt es jetzt eine Doku über eine euch.
Gibt es die schon? Ich glaube, am 9. 9, was ist denn? Am 9.10. kommt die raus. Ja, müsste jetzt irgendwie online sein. Ja, eine Mini-Doku.
Ich habe jetzt jeden Tag die Werbung auf Instagram reingedrückt bekommen.
Ach, hast du? Schön.
Ja, aber siehst ja, wie effektiv das war, dass ich mir noch nicht mal gemerkt habe, wann die läuft.
Grad, also jemand, der da so suffisant bemerkt hat, dass wir jetzt auf Amazon sind, mit so einem gewissen Unterton, dafür bist du ganz schön viel auf Amazon, weil jemand, der das ein bisschen kritisiert, oder?
Wie meinst du das?
Ich weiß nicht, ich habe gestern irgendeine Nachricht von dir gekriegt. so ein bisschen, es war so ein bisschen ankommerziellter Unterton, möchte ich es mal nennen irgendwie.
Naja, ich glaube, wir können alle uns da selber an die Nase fassen, was Amazon angeht. Ne?
Total.
Wir sind ja alle Teil des Problems.
Total, also absolut. Aber wir haben uns natürlich auch überlegt, okay, sollten wir sowas mit Amazon machen? Was ist das für ein Zeichen für uns? Und dann haben wir überlegt, also wir verkaufen unsere Platten sowieso bei Amazon. Die haben auch eine gewisse Rolle gespielt, dass wir auf Nummer 1 in Charts gewesen sind. Die haben ja auch einen Haufen Einheiten davon verkauft und so weiter. Also wir benutzen die Plattform sowieso. Ne? Ich benutze die privat auch. Und natürlich ist mir der inhabergeführte Klamottenladen, in dem ich meine T-Shirts hier in Weimar kaufe, irgendwie sympathischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind einfach die Zeichen der Zeit in der Medienbranche. Und ob ich da mit Sony, Universal oder Warner zusammenarbeite oder Amazon. Das sind Fragen, die man sich stellen muss, ist aber jetzt vom ethischen, wie soll ich sagen, vom ethischen Angriffspunkt nichts anderes. Ne?
Also ich finde das interessant, dass du das tatsächlich auf diese ethische Grundfrage heruntergebrochen hast, meine Nachricht von gestern, weil das war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Ich wollte nur ein bisschen sticheln, weil ihr halt ständig überall auftaucht in allen möglichen Bereichen und diese mediale Dauerpräsenz mir halt aufgefallen ist. Also quasi jetzt also eine liebevolle Respektbekundung eigentlich nur.
Also ich muss ehrlich sagen, die Leute, die hier mit uns bei Amazon Music in Deutschland zu tun haben, sind echt fähige, coole Leute, mit denen es total Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und trotzdem ist uns bei all dem bewusst gewesen, dass es einige Fans von uns auch mit der Frage verbinden werden, okay, wie behandelt Amazon die Mitarbeiter und so weiter. Klar kann man sich hinstellen und das sagen, ja, das trennen wir doch ganz eindeutig. Das hat ja nichts mit dem Versandhandel zu tun. Das ist Amazon Music, mit dem wir da zusammenarbeiten und so weiter, ne? Klar, aber so einfach wollen wir uns das nicht machen. Ne? Also ich kann nur sagen, dass uns dieser gewisse Konflikt
aufgefallen ist
und bewusst ist. Und dass wir uns einfach dafür entschieden haben, das bewusst zu artikulieren und trotzdem zu machen. Also muss ich ganz ehrlich, ich kann da keine Auflösung bieten nach dem Motto, wir trennen das. Das ist Amazon Music und das andere ist normal Amazon. So einfach wollen wir es uns da auch nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und was wird da zu sehen sein? Also ist das jetzt nochmal was komplett Neues, was gedreht wurde?
Na, also Arbeitstitel war irgendwie 250 Jahre HSB, Teil 1 des erste Vierteljahrhundert. Das war der Arbeitstitel. Ich war ein bisschen sperrig, aber eigentlich ganz lustig, finde ich. Ob es das jetzt in den im Endeffekt in die Überschrift geschafft hat, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber so der Anstoßpunkt war so 25 Jahre HSB, wie hat das alles angefangen? Und das ist natürlich auch nur eine Mini-Doku. Ne? Ich glaube, die geht nicht mal 10 Minuten irgendwie. Werden ein paar ganz interessante Fakten gebracht. Man sieht auch mal Michael Hartmann, unseren ersten Mitgitarristen, da haben wir noch so ein bisschen Phantom irgendwie ist in der Bandgeschichte. Ne? Von dem gibt es kaum Fotos irgendwie, da ist auch glaube ich erst seit einem Jahr bei Wikipedia überhaupt erwähnt. Ist glaube ich ganz interessant, kann man sich mal angucken und ist jetzt nicht so eine große Lebenszeitverschwendung 10 Minuten lang, also ist cool geworden. Hat Ingo Schmoll wieder gemacht, der uns auch unsere große Band-Doku gemacht hat und der hat natürlich auch ein besonderes Auge auf die Band, ne? Und da wird dann auch nichts redundant, wenn jemand die gleiche Doku, als wenn jemand eine gleiche Doku nochmal machen würde.
Wie sind die auf euch aufmerksam geworden oder war es umgedreht?
Nein, die sind auf uns zugekommen. Also ich denke, die schauen sich ja auch ihre Verkaufszahlen an und schauen sich die Charts an und gucken, was da gerade so modern ist irgendwie und gehen da bestimmte Künstler eben an und fragen und reden mal über Projekte und so. Ne? Wir haben da sonst noch ganz interessante Gedanken, was man mal zusammen machen könnte. Mhm. Jetzt ist es erstmal zu der Doku gekommen. Schauen wir einfach mal. Ne? Ist natürlich auch eine interessante Weise der Zusammenarbeit jenseits von Plattenlabels und Musikindustrie und alles komplett alleine machen, sondern eher so ein Zwischending.
Ne? Ich finde das wahnsinnig spannend, was da für Möglichkeiten eröffnet werden, wenn man mit seiner Musik so ein bisschen Bekanntheit und so einen gewissen Status erlangt hat, was sich daraus für Projekte ergeben können. Also ich glaube, dein Alltag ist relativ abwechslungsreich, trotz Corona momentan, oder?
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch eine Art von an Projekten zu arbeiten. Also ich meine, gerade in Corona-Zeiten und in der Plattenindustrie irgendwie hört man da auch Sätze, die sind relativ selten geworden in der Musikindustrie, wie, wenn er mehr Geld braucht, sagt er Bescheid oder sowas. Ne? das ist dann schon relativ selten geworden und ja, ist natürlich auch ein absoluter Pluspunkt, der da Innovation ermöglicht, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber Innovation sollte schon im Vordergrund stehen und nicht das Geld bei allem. Ne? Also Geld kann Innovation nicht ermöglichen, aber kein Geld kann Innovation schon ersticken. Ne? Das stimmt schon. Das stellt man.
Hast du für dich selber jetzt eigentlich neue Projekte so am Köcheln, also unabhängig von der Band? Wie damals das mit dem Modelabel? Apropos, da wollten wir ja noch ein Crossover-Projekt machen.
Ja, können wir gerne mal mit von Thieling. Ein Crossover-Projekt, ich hoffe, du hast die richtige Aussprache bemerkt. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, von Thieling zu sagen, statt von Tilling.
Ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass du es falsch ausgesprochen hast. Das ist, würde ich dir nie unterstellen. Das
ich habe nur gemerkt, wie du bei unserer letzten gemeinsamen, darf man darüber auch schon reden, über dieses
Ich hätte jetzt gesagt, das hängen wir gleich hinten ran jetzt noch als Thema. Da wollte ich, das
bei dieser Streaming-Metal-Sendung den Moderator etwas, nicht barsch zurecht, aber schon bestimmt zurechtgewiesen hast, wie man das denn richtig ausspricht. Ne?
Ich weiß schon, Marc. Also, ja, Namen aussprechen ist nicht so sein Ding gewesen, ne?
Nee. Und vor allem das Geilste ist, ich weiß nicht, ob du es auf meinem Instagram gesehen hast, aber trotzdem war der Typ cool, ne? Also es war ja total sympathisch. Ja,
Colin ist super, so auf jeden Fall.
Sympathisch, die Versprecher und so. Ich hoffe, die Leute können sich dann auch angucken, wovon wir jetzt reden. Nur nachdem der mich an dem Tag, glaube ich, gefühlt 100 Mal mit Marc statt Mike angeredet hat, gehe ich am nächsten Morgen in den Kleiderschrank, will eine Jacke anziehen, die ich wirklich seit, ich weiß nicht, die habe ich neulich aus dem Keller entrümpelt und will eine Jacke anziehen und finde da 135 Mark in der Tasche. Das war irgendwie so das Motto des Monats schon mal für mich. Ne? Also habe ich wirklich, ich habe jetzt 135 D-Mark und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ist schon, also kein Geldmangel in Corona-Zeiten. Ja, weitere Projekte, also auf kleiner und großer Ebene. Ne? Also ich habe jetzt das erste Mal versucht.
Fang nicht wieder mit deinem Hochbeet an.
Nein, nicht mit Hochbeet, aber wir haben tatsächlich jetzt einen leckeren Kürbiskuchen gebacken zum ersten Mal. Ein Rezept ausprobiert. Hammerding. Also ist richtig gut geworden. Da probiere ich mich gerade ein bisschen dran aus. Und ansonsten.
Du bist also auch ein Freund der Kürbissaison.
I love you, honey bunny. Ja, das ist so. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich fieber der Kürbissaison entgegen, aber gegen Ende der Kürbissaison kann ich dann auch keine Kürbissuppe mehr sehen. So, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch, wenn du im Herbst auf Tour bist, jeden beschissenen Catering-Buffet gibt es irgendwie Kürbis-Curry und Kürbis-Cremesuppe. Ne? Das ist dann irgendwie überall unterwegs da.
Das ist dann aber schon der bessere Catering-Service, würde ich sagen.
Das ist, ja, unterschiedlich.
Wenn es nicht nur Schnitzel mit Pommes gibt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als richtige Underground-Band, wenn du in besetzten Häusern spielst und so auf privateren Veranstaltungen, ist es Catering meistens richtig, richtig gut. Und wenn du wieder so in den, na, 1500er plus Hallen spielst, ist Catering auch wieder richtig gut. So dazwischen ist so das Niemandsland,
da
wo der echt Scheiße begegnen kann ohne Ende. Ne? Also entweder ziemlich weit oben oder ganz, ganz unten im Underground, da ist das Catering wirklich super. So dazwischen habe ich schon ganz, ganz viel Scheiße erlebt und gegessen, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so. Ansonsten andere Projekte, ja, ich bin mit Ali, unserem anderen Gitarristen, gerade dran, noch so für die Band ein paar Streaming-Konzepte irgendwie zu entwickeln, also auch da an technischen Lösungen zu arbeiten, wie wir das machen können. Da gibt es demnächst auch bandmäßig bei uns ein paar News, hoffentlich noch dieses Jahr, wo wir, glaube ich, auch ganz innovativ unterwegs sind.
Da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt. Ich hatte jetzt irgendwie so die Befürchtung, dass das dann vielleicht doch ad acta legt mit Twitch, nachdem wir diese Situation da gestartet hatten zur 20. Folge.
Nein, also das war schon ganz cool, aber ich finde es mal erfrischend, mit Dilettantismus zu glänzen, aber es soll dann auch nicht so zum Markenzeichen werden, weißt du? Also das ist mal sympathisch, ey, wie geht denn das hier? Und sich dann von den Usern erklären zu lassen, erstmal in seinem ersten Twitch-Stream, was man da überhaupt machen muss und so. Aber das ist ja auch nicht das, was wir uns jetzt so als Band auf die Fahne schreiben wollen. Ne? Klar wollen wir an Sachen unbedarft rangehen irgendwie, aber wir wollen sie dann schon auch gut machen. Ne? Klar passiert das, dass wenn du dir da erstmal eine Softwareplattform zusammenbaust und konfigurierst, mit der du auf Twitch unterwegs bist, dass du da aus Versehen eine Viertelstunde gerade am Senden bist und die Leute sich schon totlachen. Aber es ist zum Glück alles schon gelöscht wieder. Ja, wie bist du wieder reingekommen in Twitch? So, da hast du ja ein bisschen gejammert, dass da deine Reichweite zurechtgewiesen wurde.
Na, also es war tatsächlich faszinierend, wie du nach anderthalb Wochen, die du nicht auf Twitch live bist, einfach nur den Arsch voll bekommst. Zum einen hat sich nach einem halben Jahr, also nee, fünf Monaten hat sich der Twitch Partner Service gemeldet, nachdem ich quasi nach zwei Wochen bereits alle Erfordernisse für die Partnerschaft erfüllt habe, kamen die dann und haben gesagt, ja nee, also du hast zu wenig gestreamt im letzten Monat. Nee, wir können dir den Partnerstatus nicht übertragen. Stream mal ein bisschen mehr. Und ich so, Alter, ich war jetzt mal anderthalb Wochen im Urlaub, die letzten fünf Monate habt ihr euch nicht drum gekümmert, wo ich teilweise viermal die Woche gestreamt habe, mit der, wie viel waren's? Mit der 20-fachen, also in Peak-Time, der 20-fachen Live-Zuschauerzahl, die gefordert ist für eine Partnerschaft. Ja, und dann gucken die rein, wann gucken die rein? In der Woche, wo ich im Urlaub bin. Es kann nicht wahr sein. Das ist, als ob sie irgendwie was gegen mich gehabt haben. Ja, und dann
also Urlaub ohne Twitch gibt's nicht mehr, mein Freund.
Das ist schlimm. Also dann gehe ich lieber wirklich irgendwie in die Lohnsklaverei.
Willkommen, Alex.
Also anders ist das dann nämlich auch nicht.
In die Lohnsklaverei ist also jetzt abhängiges Arbeitsverhältnis für dich jetzt einfach.
Angestellter. Genau. Angestellten-Dasein ist Lohnsklaverei. Ich finde das, wieso, bist du da anderer Meinung? So als Antikapitalist?
Aber Lohnsklaverei, also ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Das degradiert ja auch jeden Arbeitgeber zum Sklaventreiber.
Ausbeuter, ganz genau.
Ne? Also das stimmt ja so irgendwie nicht. Also ich meine, kennst ja die Anekdote von dem Klempnerlehrling, der da auf dem Hof den neuen Porsche von seinem Chef anguckt, drum rumläuft, und dann guckt der Chef oben aus dem Fenster und sagt, na Junge, geiles Teil, wa? aber du bist ein schlauer Kerl, bist auch fleißig. Wenn du richtig, richtig Gas gibst und dran bleibst und alles gibst, dann kaufe ich mir vielleicht noch einen. Das umreißt das vielleicht so das ganz gut, aber es gibt auch echt Arbeitgeber, viele, viele, die sich wirklich Gedanken um ihre Angestellten machen, gerade in solchen Zeiten. Und da zeigt sich der Unterschied ganz deutlich zwischen den Leuten, die da am Werkstor jeden Angestellten beim Namen kennen oder den Unternehmen, wo über Arbeitsplätze auf irgendwelchen Zoom-Konferenzen zwischen Hongkong und Hamburg entschieden wird. Ne? Also das ist schon, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
Ich würde tendenziell aber sagen, dass das weniger wird.
Ja, ja, das wird sicherlich weniger, also gerade im industriellen Maßstab, ne? Also gerade so dieser Anstrich, die sich jemand gibt wie, keine Ahnung, deutsches Qualitätsunternehmen wie Trigema oder so, die hier produzieren und wo der Chef als eingetragener Kaufmann mit seinem Namen dafür steht und Privatvermögen haftet und so weiter, das wird schon weniger. Ne? Also das sind ja heutzutage Firmenkonstrukte und so weiter. Da sind ja Sachen wie GmbH und Co. KGs, die früher so am Rande der Legalität gerade so waren. Das sind ja heute grundsolide und seriöse Gesellschaftsstrukturen.
Eine GmbH am Rande der Legalität?
GmbH und Co. KG.
Ach so, ja.
Ja, das sind so Konstruktionen, wo... wo Haftungsbeteiligung umgangen wird. Ah, ist ja auch egal. Ist jetzt keine Gesellschaftsrechtsvorlesung. Ne?
Bei grober Fahrlässigkeit kannst du aber trotzdem noch persönlich haftbar gemacht werden.
Bei grober Fahrlässigkeit meistens. Also es gibt ja genug Schadensersatznormen, die nur Schuldhaftigkeit voraussetzen. Und da reicht sogar Fahrlässigkeit. Ne? Aber im Wirtschaftszusammenhang oder als Geschäftsführer meistens grobe Fahrlässigkeit. Aber jetzt wird es wirklich eine Gesellschaftsrechtsvorlesung hier. Also hast du dich damit schon so sehr beschäftigt? Gerade das Thema Markenrechtsverstöße, Urheberrechtsverstöße spielt ja als Merchandise-Unternehmer schon eine Rolle bei dir, oder?
Das ist schon richtig. Also wobei da in dem Sinne bis jetzt noch nicht so viele Fälle aufgetreten sind. Du hast tatsächlich faszinierenderweise immer wieder Merch-Label, möchte ich sie jetzt mal nennen, also irgendwelche mehr oder minder Scam-Unternehmungen, die dann einfach deine Designs klauen oder ummünzen oder einfach komplett dreist übernehmen. Mhm. Da musst du den mal dann auf den Zahn fühlen, aber das verschwindet dann meistens auch ganz schnell. Ja. Das war bis jetzt eigentlich eher im Positiven.
Ja, das ist als Band ist das schon auch immer ein totaler Zwiespalt. Ne? Also weil gerade was Merchandise-Bootlegs angeht oder so, wenn du im Internet oder, keine Ahnung, im Thailand-Urlaub an irgendwelchen Ständen oder so, wenn du da deine Band nicht findest, ne, zwischen Five Finger Death Punch, Trivium und so weiter, ist das auch kein gutes Zeichen. Ne? Das heißt nämlich, irgendwie bist du dann doch nicht relevant oder ein bisschen schon auf dem absteigenden Ast oder irgendwie. Insofern ist das ein gutes Zeichen, wenn du von Bootleggern irgendwie klar gemacht wirst. Andererseits ist es natürlich ein absolutes Ärgernis. Ne? Gerade bei Facebook gibt es ganz oft irgendwelche Seiten, die da aufpoppen und die wirklich fürchterlich hässliche Designs verkaufen. Irgendwelche rot-weiß-pinkfarbenen Jacken mit 1000 Reißverschlüssen und hässlichen Aufdrucken und dann sind irgendwie aus dem Internet die Autogrammunterschriften der Bandmitglieder zusammengesucht und 40-jähriges Bandjubiläum von Amon Amarth oder irgendwie gut, sowas.
Also wir haben beide also dieses Posting vom David gesehen, glaube ich.
Der ist ja für Amon Amarth zuständig. Ja, da habe ich ihm ja drunter geschrieben. Ne? Also keine Bootlegs ist auch scheiße, aber solange die so aussehen, wird sich auch kein ernstzunehmender Fan da irgendwo in Timbuktu so ein Shirt bestellen. Das haben wir von HSB auch schon solche Anzeigen gehabt. Ne? Und das werden einem natürlich dann von allen Seiten, wenn sowas mal wieder aufpoppt, Screenshots geschickt und man hat dann damit was zu tun, aber dagegen vorzugehen ist dann fast schon müßig, weil die dann von Facebook meistens schon am nächsten Tag selber abgeschaltet werden, solche. Aber trotzdem, ne, sind ja teilweise Artikel, die da 100 Euro kosten, und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, genau, vielleicht gibt es genau Leute, die so besoffen im Internet surfen und dann einfach mal per PayPal 100 Euro an irgendeine Schottdruckbude in China schicken. Ich habe keine Ahnung. Also,
weißt du, das Schlimme ist, ich lache jetzt, aber ich bin jetzt letztens auch auf so einen Scam reingefallen.
Was? Hast du einen Amon-Amarth-Kabu gekauft? Mit 12 Reißverschlüssen.
Es waren tatsächlich Stiefel. Es waren tatsächlich Stiefel, also es war so eine Werbung. Na, jetzt lach nicht.
Ich muss also, es klingt immer für mich so wie so, ich hätte gern einmal die pinkfarbenen Pumps für meine Freundin in der 46. Nee, sorry. Was, Biker-Boots oder was?
Spötter. Nein, also es war tatsächlich sehr, es war relativ barock, das muss ich zugeben. Du kennst ja meine Hemdmuster. Und da habe ich tatsächlich einen Shop gefunden, der das als Schuhe verkauft. Ne, als Halbstiefel mit Leder und dann eben so ein Stoff, whatever. Sah tatsächlich gut aus, der Shop sah auch ganz gut aus. Tatsächlicherweise ist er aber verschwunden und das Produkt nie angekommen. Ich habe jetzt PayPal eingeschalten, dass die da irgendwie käuferschutzmäßig unterwegs sind. Keine Ahnung, ob da eine Möglichkeit besteht. Aber maßgeblich, also wenn man betrachtet, wie sehr die einen als Veranstalter piesacken mit diesem Käuferschutz, hoffe ich mal sehr, dass die auch in anderen Ländern so aggressiv da auf Versicherungssummen und Absicherungsmaßnahmen und so ein Scheiß aus sind.
Ja, warst du dir bewusst, dass du da jetzt nicht bei einem Schuhmacher in Bautzen bestellst oder so? Also da mein.
Ja, ja, ja.
Was stand da im Impressum?
Das war also man hat ja öfter so diese asiatischen Hersteller, die dann einen auf europäisch machen und dann so einen irgendeinen Namen sich dann ausdenken, klar. Also das war mir schon bewusst. Ne? Hm. Und das sah auch alles irgendwie legitim aus. Die hatten auch eine Seite mit ziemlich vielen Produkten. Das war alles ordentlich gebaut. Stand sogar ein Impressum. Also so nicht erkennbar erstmal. Also liebe Kinder, möge euch das eine Lehre sein, wann immer ihr Werbung auf Instagram seht. Das ist immer nicht gut für euch.
Also ich weiß nur, also ein Juristenkollege von mir, der hat sich zu Referendarszeiten für seine Studentenbude irgendwie, weiß ich, hat er sich im Internet mal bei irgendeiner Firma ein total fancy Buchregal bestellt. Und das kam an und war ein Regal für ein Puppenhaus.
pass auf, sowas passiert aber immer. Da musst du immer davon ausgehen. Ich muss dir kurz was zeigen. Gib mir 2 Minuten, ich bin gleich wieder da. Einen Moment.
Okay.
Ich habe doch den Prototypen für mein Kartenspiel gebaut und für diesen Prototypen brauchte ich Würfel. Mhm. Naja, und diese Würfel habe ich dann bei einem asiatischen Online-Markt bestellt für unschlagbar, das ist halt das, was so sehr reizt, 100 Würfel für unschlagbare 1,30 Euro.
Ja, die haben 2 Seiten weniger, oder was ist da? Sieht aus wie ein kleiner Nierenstein.
Also der Würfel ist wirklich nicht höher als eine Bleistiftmine. Eher weniger, also weniger als das. Er ist so klein, man kann schon würfeln, aber es ist nicht einfach. Und man würfelt immer eine 6, das ist ja interessant. Ja, also es eignet sich tatsächlich auch nicht wirklich als Spielgerät und ich wüsste auch nicht, was man überhaupt, warum gibt es so etwas? Ich frage mich dann immer, wenn dann tatsächlich so ein Scam dann ankommt, warum gibt es sowas? Ist das ausschließlich als Verarsche produziert oder gibt es tatsächlich eine Verwendung für derartig winzige Würfel?
Vielleicht willst du ja mal ein Diorama von deinem Kartenspiel bauen oder ein Modell von deinem Prototypen oder irgendwie sowas. 1:10, was weiß ich. Aber da bist du tatsächlich zu geizig mal... in den Spielzeugladen deines Vertrauens zu gehen und dir da eine Handvoll Würfel zu holen.
Na, so ein Würfel kostet ja in Deutschland einer 1 Euro. Und wenn du weißt, was die Einkaufspreise in Asien sind, kaufst du doch beim Zwischenhändler nicht mehr. Also das ist halt einfach dann der Punkt, wenn du in den produzierenden oder beziehungsweise in den weitervertreibenden Part wechselst, bist du dann einfach nicht mehr so, dass du 1000% Aufschlag akzeptierst.
Also ich dachte, du wolltest jetzt einfach nur für dein Modell, was du da herstellen willst, du hast jetzt schon quasi von Produzentensicht aus gedacht, wo du da in großen Mengen die Würfel herbekommen kannst, oder was?
Na, ich brauchte schon einige Würfel. Also ich habe das ja für die gesamte Redaktion gebaut. Mhm. Also da brauchte ich schon, also pro Spieler brauchst du schon Minimum 10 Würfel. Mhm. Na, und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt 100 Würfel bestelle, also ich investiere jetzt nicht 100 Euro nur in die Würfel für diesen Prototyp. Das muss dann auch nicht sein.
Tja, ja. Alia Jagta est. Würfel, die gefallen. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ja, ist schon, aber um mal beim Thema zu bleiben, hast du einen Spielzeugladen, in den du regelmäßig gehst? So als Gewissensfrage jetzt.
Du meinst einen familienbetriebenen Spielzeugladen, einen, der keine Kette ist, oder wie?
Ja, na, wo du so deine Spielsachen kaufst.
Ich kaufe ja keine Spielsachen. Also die einzigen Spielsachen, die ich kaufe, sind ja Magic-Karten.
Achso, ich dachte, du erzählst jetzt was vom Shop am Bahnhof von
Beate Use. Nee, der ist zu. Oder so. Also. Beate Use ist zu, den gibt es nicht mehr. Also, also zumindest nicht den ich kannte.
Seitdem du da nicht mehr einkaufst, hat er zugemacht. Ne?
Nein, der hat viel früher zugemacht, bevor ich überhaupt aktiv war.
Ach so.
Ja, ich kenne nur noch die gute alte Zeit, als das noch kein Bollywood-Ausstatter war.
Ah, ja. Ich
weiß gar nicht, ob das immer noch einer ist, aber ja.
Ja, also ich genieße das in der Tat, in meinen Lieblingsspiel...
In die Beate Use zu
gehen?
Nein,
in meinen richtigen Lieblings-Spielzeugfachgeschäft zu gehen und mir da so irgendwie Sachen anzugucken. Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie immer Kind geblieben. Hab natürlich mit meinem kleinen Sohn, der jetzt langsam so in das Alter kommt, mit dem man da hingehen kann, immer eine ganz gute Ausrede, ne?
Also da bin ich absolut bei dir. Da bin ich absolut bei dir. Ich war in Prag auch im Hamleys. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, sagt mir nichts.
Das ist so eine, glaube ich, aus Großbritannien stammende, weltweit agierende, eine Zauberwelt für Kinder im Endeffekt. Ah, okay. Weil die alles, also die haben alles Mögliche.
Doch, ich glaube, das sagt mir was. Ja, ja.
Also es ist richtig niedlich gemacht mit irgendwelchen Raketen, die da starten und alle Angestellten spielen mit Spielzeug die ganze Zeit und dann sind da irgendwelche 3D-Animationen, wo du da durch kannst oder Spiegellabyrinthe und so. Also es ist richtig niedlich gemacht und das gucke ich mir natürlich auch wahnsinnig gerne an, aber ich sag mal, Halle hat jetzt keine so krasse Spielzeugläden.
Also ich mag auch so solche Läden für Kinder, wo man denkt, man ist im Intro von einem Nightwish-Video, ne? Irgendwie so.
Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Ja.
Das finde ich absolut cool. Und da verbringe ich wirklich viel Zeit und lasse ich auch gern einen Haufen Geld irgendwie, weil das hat so was Haptisches irgendwie, das kann mir das Online-Shopping-Erlebnis auf chinesischen Billiganbieterseiten irgendwie nicht geben. Ne? Auch wenn da natürlich 98% der Sachen in China produziert sind, die da verkauft werden. Das muss man
ja und die auch um 98% billiger sind, wenn du die da kaufst. Das Ding ist, als ich jetzt in Prag war, war ich tatsächlich auf so einem kleinen Shopping-Spree in Comicbuchläden und so Nerd-Krams-Läden. Also da habe ich wirklich jeden Spielzeugladen oder alles, was ich da gesehen habe, habe ich da auch besucht. Ich habe auch einiges gekauft. Zum Beispiel auf Slu-Bahn. Kennst du Slu-Bahn?
Nee, was ist Slu-Bahn?
Das ist eine Lego-Alternative. Lego hat ja im Jahr 2010, glaube ich, die Rechte an der Einzigartigkeit ihrer Steine verloren.
Ah, okay.
Also die dürfen sozusagen jetzt von allen produziert werden, weil es, ich glaube, weil es dabei um Konstruktionselemente geht.
Ja, ja, okay, von diesen also, Tschechen-Lego habe ich schon, aber gut, ist ja auch der Weg relativ kurz, weil die produzieren auch viel in der Tschechischen Republik Lego, ne? Also vielleicht wird das da sogar von ehemaligen Partnern hergestellt oder so, die das geil, also es ist schon Wahnsinn, aber Lego, ne?
Aber, also das Ding ist, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich dir es schenke, war mir dann aber für so einen spontanen Gag tatsächlich ein bisschen zu teuer. Die haben die Tirpitz als Modell.
Ah, ja, ja, doch. Das sagt, die haben ja auch noch, weißt du, da gibt es auch Tiger 2 Panzer und alles.
Richtig, genau. Sowas, also, ne? Also Slu-Bahn hat alles Mögliche an Militärgerät und also das ist, glaube ich, wieder eine andere Firma, die heißt Modbricks. Die haben dann alle möglichen Schlachtschiffe, aber eben ja, auch die Tirpitz. Ja. Deswegen dachte ich so, krass. Ach Mensch.
Ja, habe ich sogar schon mal im Internet gesehen. Ich ringe ganz, ganz hart mit mir. Ob ich meine Lego-Ehre dadurch breche und mir sowas tatsächlich mal zulege. Ne? Es gibt, glaube ich, die Bismarck gibt es und dann gibt es noch irgend so einen Graf Zeppelin Flugzeugträger.
Ja.
Ja. Ich glaube, ein Kumpel von mir hat eine Stuka. Aber gibt auch englische Kampfschiffe und sowas. Ne? Also wir wollen das mal jetzt nicht hier zu reichsbürgermäßig halten irgendwie. Aber da, ja, ich bin halt wirklich ein ganz großer Lego-Verfechter. Also die Qualität der Bausteine ist Wahnsinn. Ne? Es ist wirklich im Prinzip ja nur Plastik. Aber ich habe wirklich 40, teilweise ja fast 50 Jahre altes Lego schon in der Hand gehabt. Und das lässt sich immer noch super bauen. Ne? Die Qualität, die Passgenauigkeit... Das haut super hin. Also es war in Sonneberg im Spielzeugmuseum, haben die einige ganz, ganz alte Sachen von denen. Durfte man mal anfassen. Also war total interessant. Und neulich kommt mein Sohn vom Kindergeburtstag strahlend mit einer Playmobil-Figur nach Hause. Was machst du da?
Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich hatte mehr Playmobil als Lego früher.
Echt?
Ich habe die, doch, ich habe die, also was Bausteine angeht, fand ich damals immer diese, ich weiß nicht, ob die einen Namen haben, solche Leichtplastikbausteine, sehr, sehr biegsame, große Bausteine, mit denen du einfach riesige Burgen in dein Zimmer bauen konntest, fand ich besser. Also die waren quasi, weiß ich nicht.
Luftschlösser sozusagen.
Ja, genau, ich habe damals schon Luftschlösser gebaut. So 5 Zentimeter hoch und 10 Zentimeter lang, irgendwie so relativ große Bausteine.
Nee, das haben wir gar nicht.
Das war so, das was so konstruktionsmäßig mein Ding war. Und Playmobil war einfach das Schöne, dass man da, ich weiß nicht, ich habe das immer sehr, sehr auf eine Geschichte dann runtergebrochen. Also ich habe mir da lieber die Geschichten drumherum ausgedacht und die dann mit diesen Figuren dann quasi dramaturgisch nachgestellt, als dann die Welt drumherum zu bauen. Also die Faszination für Lego habe ich dann erst später bekommen und ich bin jetzt tatsächlich, ich habe ein sogenanntes Donation Goal bei mir auf Twitter, Quatsch, auf Twitter, auf Twitch. Oh, es klingt alles gleich, Mann, diese ganzen neuen Medien. Es geht tatsächlich um einen imperialen Sternzerstörer, auch von einer solchen Lego-Alternative. Die Lego-Version hat irgendwie 5000 Teile und kostet 700 Euro und die Lego-Alternative hat 12.000 Teile und kostet die Hälfte. Und da habe ich jetzt ein Donation-Goal, wenn wir das erreichen. Also quasi, wenn der Stream das Ding bezahlt, dann würde ich das am Stück live im Stream aufbauen. 12.000 Teile mit irgendwie 300-seitiger Anleitung.
Ja, das ist so ein Aktenordner als Bauanleitung irgendwie. Ne?
Das Ding ist 1,20 Meter lang und irgendwie 60 Zentimeter hoch. Also ich habe da ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also das ist aber tatsächlich auch erst mit den Jahren gekommen, dass ich mich für Lego dann interessiert habe. Das war am Anfang eher.
Ja, also ich muss so ehrlich Playmobil sagen, ich war wirklich auch lange Jahre komplett allein damit. Ne? Das ist ja wirklich also maximal seit 8 Jahren oder so, dass das wieder so ein großer Boom ist, ne? Dass Lego auch wirklich riesengroße Sets herstellt oder vielleicht seit 10 Jahren, als sie so die Star Wars Sachen erworben haben. Dass da auch ganz viele Erwachsene was kaufen. Ich habe da wirklich jahrelang irgendwelchen Kram gekauft und bin da völlig allein gewesen mit meiner Begeisterung, weil ich wirklich seit DDR-Zeiten Lego begeistert bin. Ne? Also die Lego-Ritterburgen, die ganz alten Sachen und so, die habe ich auch alle noch zu Hause rumstehen. Deshalb ist es ein relatives Rätsel für mich, warum ich von Mittelaltermärkten nicht so begeistert bin. Ich habe tatsächlich immer ganz viel mit Lego-Rittern gespielt. Ne? Irgendwie hätte mich das ein bisschen mehr branden müssen, ich weiß es nicht.
Tja, kann ich jetzt natürlich auch nicht nachvollziehen, warum da die Faszination fehlt.
Aber du sag mal, da ich weiß, dass bei dir im Streaming-Bild nichts dem Zufall überlassen wird, was ist das da hinten von herzallerliebstes Herz, was ich da sehe mit Bildern drauf. Möchtest du mir mal was erzählen?
Das ist tatsächlich sehr, sehr süß. Gut, dass du mich darauf hinweist, actually. Moment. Das ist kein Herz. Das ist ein Geschenk von meiner Twitch-Community zum Geburtstag. Und die haben mich erstmal komplett verarscht. und da kam dann das hier. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst.
Ist das ein Bildband oder nee, was ist das?
Nee, das ist eine Doppel-LP.
Ah, okay.
Und zwar Bayernland, wie bist du schön? Volksmusikanten grüßen.
Na, herrlich.
Genau. Und da waren dann eben diese Schallplatten drin.
Oh, ist das besonderes Vinyl oder ist das einfach nur abgefuckt?
Das ist jetzt sehr abgefuckt. Und die haben tatsächlich da vorne drauf... Erstmal Bilder, die wir zusammen auf dem Herbstreigen aufgenommen haben.
Ja, ja.
Und Bilder von sich hinzugefügt.
Ah, cool.
Fand ich total süß.
Ach, und die beiden Platten standen jetzt so dort zusammen, dass es aussah wie ein Herz. Alles klar.
Also aus deiner Perspektive, ganz genau.
Das sah jetzt aus, als ob dir das irgendeine Stalkerin ins Bild geschoben hat oder einen Briefkasten geworfen oder so. Es hatte so ein bisschen was Anrührendes, aber vielleicht auch... Wie soll man sagen, emotional und mental destabiles, so irgendwie, aber nee, da.
Emotional und mental destabil.
Also weißt, was ich meine, so irgendwie so ein bisschen unberechenbar, sagt er. Deshalb dachte ich, ich frage einfach mal. Aber das ist ja schön. Wir bekommen auch immer ganz tolle Sachen geschenkt. Also wir haben wirklich schon auch als Band von einer selbstgebauten E-Gitarre bis ganze Skulpturen geschenkt bekommen, haben da auch eine Vitrine bei uns im Proberaum. Super cool. Also ich erinnere mich, es hat mir eine von Bring Me The Horizon mal erzählt, als die im Studio waren, irgendwie hatten die Langeweile, weil sie immer so viel warten mussten im Studio und haben irgendwie bei Facebook damals noch so einen Aufruf gestartet, dass die Leute ihnen Geschenke schicken sollen, ihnen ist langweilig und nach 2 Tagen mussten sie dann panikmäßig einen Aufruf starten, dass sie bitte nichts mehr schicken sollen, weil da die Post mit einem extra Auto immer hingefahren ist ins Studio und da irgendwelche. Also so viel dazu, wenn man die Größe der eigenen Band und die Reichweite der eigenen Band ein bisschen falsch einschätzt. Ne? Also die haben da wirklich teilweise am Tag müssen die da hunderte Sachen geschenkt bekommen haben.
Ach du Scheiße.
Ja, ist schon...
Ja, da merkst du erstmal wieder, was du bewegst als Künstler, wenn du einen solchen Weltrang erreichst.
Ja, ne? Ja, absolut, klar. Aber es ist natürlich dann immer so lustig, wenn man das selber dann gar nicht so irgendwie so einschätzen kann. Ne? Oder ich erinnere mich auch, unser Markus hat mal auf der Bühne in Wacken irgendwie alle Mädchen zum Crowdsurfen angestiftet. Und... hat gesagt, jede, die hier vorne im Graben ankommt, kriegt von uns ein Girlie kostenlos. Ne? Und wir hatten da tatsächlich eine Kiste mit 100 Girlies irgendwie beiseite gestellt für die Angelegenheit. Nur standen dann irgendwie, keine Ahnung, 400 oder 500 Frauen unten im Graben vor der Bühne, nachdem die Security da niedergetrampelt wurde. war in dem Moment natürlich auch nicht witzig, ne? Weil die Security, da waren absolute Profis, die haben da gekämpft wie die Schweine, und wenn da immer Leute hinterherkommen und drauffallen, das ist ja auch nicht witzig, ne? Das war eine riesengroße Verletzungsgefahr. Ja,
wir haben das völlig, wenn Maurizio hier zum Stresstest aufruft quasi. Ne?
Naja, und wir haben das völlig falsch eingeschätzt da, ne? Und da können wir wirklich froh sein, dass uns da die Security in Wacken irgendwie den Arsch gerettet hat. Und die Situation da irgendwie bereinigt hat, aber das ging dann noch so halbwegs glimpflich davon. Was dann schon wieder kritisch war, dass sich dann ungefähr so 100, 200 Mädels am Backstage-Eingang zum Wacken versammelt hatten und ihre Girlies eingefordert haben. Unser Merch oder Tourmanager, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall Grüße an dich, Pappe. Musste dann dahin zu dem Eingang, hat sich auf eine Kiste gestellt und hat den Mädels gesagt, dass das alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist wir das überschätzt haben und leider keine Girlies mehr da sind und so weiter und dass uns das alles ganz fürchterlich leid tut. Und dann wurde da von hin, ich habe mir 12-mal an Arsch fassen lassen und für nichts oder was. Und von hinten brüllten dann irgendwie andere, schnappt den euch und ja, jawohl. Und das ist dann fast so ein Lynchmob ausgeartet. Und er hat kurz überlegt, ob er sich einfach reinfallen lässt und so parfümmäßig zerreißen oder ob er lieber Reis ausnimmt. Und er hat dann doch irgendwie die Kurve gekriegt und am Ende haben wir dann tatsächlich auch online dazu aufgerufen, dass die Mädels sich melden konnten. Wir haben dann 2 Wochen lang noch kostenlos Girlies verschickt. Um das irgendwie wieder gut zu machen.
Hatte er dann so ein schlechtes Gewissen?
Ja, absolut. Erste Mucker- und Bandregel, verscherzt es dir nicht mit den Mädels. Ne? Also das ist für einen besoffenen Kunden, den du vergraulst, da kommen 2 andere Typen an, aber ein Mädel, was dir den Rücken zukehrt im Fan-Dasein, ist wahnsinnig tragisch, weil die ziehen immer ganz viele Leute und bringen gute Stimmung bei Konzerten, muss man ehrlich sagen. Also das war eine nette Geschichte, an die ich jetzt gerade denken musste, wenn man so davon redet, dass man gewisse Sachen unterschätzt. Ne?
Wenn man was Gutes will und dann nur Böses bewerkstelligt.
Ja, da musst du dir auch vorstellen, dann natürlich nach dem Auftritt, ne, da kam dann der Security-Chef oder der da einen Hut auf hatte von Wacken an, also jemand, der schon alles mitgemacht hat, ne, der da beim bösen Onkels die Security macht und was weiß ich.
Ente?
Ich glaube. Und der hat uns dann, habe ich wirklich gedacht, alles klar, da warst du jetzt einen Millimeter davon entfernt, dass du dir einfach mal einen Kopf abreißt. Also richtig, jetzt nicht irgendwie so aus bildlich gesprochen, sondern in echt.
Mit Ente würde ich es mir nicht verscherzen wollen.
Ne, und ja, war schon, jetzt eine schöne Anekdote, aber waren mehrere Zeitpunkte in der Geschichte, wo man sich ja schon mal ein bisschen eng am Kragen gefühlt hat, auf jeden Fall.
War das noch relativ zu Beginn eures Hypes, eures Fames, dass ihr das einfach unterschätzt habt, oder war da einfach im Moment nicht aufmerksam?
Es ist schon ein paar Jahre her, aber ganz ehrlich, muss ich sagen, wir hätten es auch besser wissen können. Ja, da sind wir noch ein bisschen blauäugig manchmal gewesen irgendwie. Das stimmt schon.
Hm. Ich habe heute übrigens unter diesem amazonmusic.de Werbebeitrag ein Hate-Kommentar gegen euch gefunden.
Oh, lies mal vor.
Wo ich mir dachte, ein Glück, dass ihr sowas auch kriegt und nicht nur ich. hatten Anfang, Mitte 2000er ihre Hochzeit, nach der Iconoclast-Reihe ging es bergab. Aber sympathische Typen.
Och, naja, gut. Also, was haben wir denn noch außer unsere Sympathie? Ne? Wahrscheinlich eher im englischen Sinne von Sympathy und nicht deutsche Sympathie. Aber ja, natürlich, klar, nach dem Demo ging es bergab. Ne? Das ist ja ein Allgemeinplatz, wenn es irgendwie um Bands geht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade als Band oder Schaffender im Internet spürt man natürlich diese Attitüde ganz besonders, dass man sich mit negativem Feedback immer mehr profiliert als mit einem ey, geil. Ne? Das wirkt natürlich nicht besonders schlau und intelligent.
Muss man meinst du, dass sie sich einfach um die Außenwirkung ihrer eigenen Person da Gedanken machen und deswegen negativ?
Ja, natürlich, mit Ei gefällt mir gut, finde ich super. Strahlt man vermeintlich nicht so viel Kompetenz aus wie mit, finde ich scheiße, weil.
Ich meine, also ich muss sagen, die schönsten Kommentare sind die, die ein bisschen um die Ecke gedacht sind. Zum Beispiel ein anderer Kommentar, den ich da auch gleich noch mit gescreenshottet habe. Ich nenne mein Kind Heavenschalbjörn.
Ah, okay. Also wir haben mal mit Carl Zeiss Jena einen Fanschal gemacht. Da stand Heavenschalbjörn drauf. Das war
Gott. Auch
ein bisschen um die Ecke. Ja, für Freunde des gepflegten Flachwitzes vielleicht. Aber solche Sachen. Ja, aber natürlich kriegt man immer wieder negative Kommentare, aber ich mag die negativen Kommentare, die wirklich fundierte Kritik bieten, ne? Weil das sind die, von denen man was lernen kann. Ne? Und das geht dir ja sicherlich genauso, dass da unter Videos von dir Kommentare sind, wo du dann mal überlegst und sagst, alles klar, da könnte was dran sein, kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und das hilft
alles
dir
klar,
doch dann.
Ich bin vermutlich wirklich scheiße und sollte mich echt löschen.
Ja, also bei all dem heißt das natürlich nicht, dass dass es nach Iconoclast nicht wirklich bergab ging bei uns. Ne? Das kann ich ja nicht objektiv beantworten, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig. Die Eigenwahrnehmung, ob man jetzt besser oder schlechter geworden ist, ob man vielleicht einfach nur deswegen für die entsprechende Person schlechter ist, weil man nicht mehr in der perfekten Zeit zum perfekten Zeitpunkt in diesem Leben drin ist oder weil man eben einfach diese Gefühle nicht mehr erzeugen kann, die einfach genau in diesem Moment die richtigen waren oder so.
Ja, na, du musst ja auch, ich habe da oft drüber nachgedacht, aber du musst natürlich auch vergegenwärtigen, dass du als Kreativer oder als Künstler oder als Künstlerkollektiv, wie wir sind, hast du ja zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Impact auf eine Masse von Menschen, ne, die in diesem Zeitpunkt genau auf das steht, in dieser Lebensphase ist, dass deren Geschmack ist. Und das ist ja keine homogene Masse, sondern jeder wird sich einzeln irgendwie fortentwickeln und nicht in die gleiche Richtung. Ne? Und es da jeden versuchen, recht zu machen, das würde ja entweder heißen, wenn du das schaffst, dass du vor einer Herde Schafe spielst, ne? Oder vor einer gleichgeschalteten Masse, das war ja auch irgendwie eine Horrorvision. Das ist ja dann quasi wie ein McDonald's-Burger, der irgendwie den Allgemeingeschmack treffen will und weder besonders in die Richtung noch besonders
und
in die Richtung.
Und deswegen keinerlei Geschmack enthält quasi.
Ja, genau. Also ich habe, das ist vielleicht ein bisschen, mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich habe es mir oft schon so erklärt, dass ganz oft sich auch die Leute von der Band wegentwickelt haben und nicht die Band von den Leuten. Ne? Also das muss man schon ganz, ganz ehrlich sagen. Also das sieht man ja auch, wenn man regelmäßiger Konzertgänger ist oder so, gibt es ja bestimmte Typen, die man sich ja so einprägt und die man immer wieder erkennt. Und ich kenne da Leute, die kenne ich noch als verkiffter Korthosenträger mit Stoner-Shirt und die sind irgendwie 2 Jahre später Fascho-Black-Metaller und mehr Underground geht nicht. Und dann triffst du sie irgendwann bei Fusion als Techno-Skinhead. Ne? Also da
Techno-Skinheads? Sowas existiert?
Gibt's, ja, ach na, du, was es alles gibt, das willst du nicht wissen.
Techno-Skinheads.
Ja, wenn es E-Gitarren-Wikinger gibt, also ein E-Gitarren-Wikinger, da haben wir uns nur dran gewöhnt, aber ist im Prinzip genauso abstrus wie ein Techno-Skinhead. Ne? Also.
Ein E-Gitarren-Wikinger, aber ja, die haben ja auch eine Axt quasi, jetzt mal englisch gesprochen.
Oh ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ne? Das stimmt allerdings, ja, ist der Weg dann doch nicht so kurz.
Ich wollte gerade sagen,
ja.
Ne, ja, beim Techno, na, die Techno-Skinheads, die marschieren halt. Dann zu dem Beat.
Der war wahrscheinlich, keine Ahnung.
Okay, na, ich habe ja einfach nur versucht, da eine Verbindung zu ziehen. Wir haben übrigens tatsächlich heute, just heute, eine E-Mail bekommen.
Aha.
Soll ich die mal vorlesen?
Ja, das klingt jetzt für die Leute, als ob wir einmal in der Woche eine E-Mail bekommen. Also ein bisschen mehr ist schon los bei uns, ne? Also
zugegebenermaßen sind da ein paar Ältere, die wir einfach nicht beantwortet haben und die jetzt so alt sind, dass es peinlich wäre, sie zu beantworten. Und deswegen möchte ich auf etwas Brandaktuelles eingehen.
Das machen wir dann beim 5-jährigen Podcast-Jubiläum. Dann schauen wir nochmal ins E-Mail-Fach.
Wir gehen auf alle... Wieso setze ich die Brille ab, wenn ich das lesen will?
weil der Moment des Brilleaufsetzens immer besonders mondän wirkt irgendwie.
Aber ich hatte sie leider schon auf, deswegen konnte ich die Theatralik in diesem Moment nicht erzeugen. Verdammt. Ja, aber das wäre lustig, wenn man dann einfach so völlig aus dem Rahmen fallende Kommentare dann vorliest nach 5 Jahren und niemand mehr weiß, worauf sie sich beziehen. Egal. Hallo ihr zwei. Ja, in Pößneck hat der gute Herr Goethe auch ein paar Mal genächtigt.
Oh, echt?
Übrigens, auf dem Weg hin und zurück vermutlich.
Okay.
Übrigens Grund genug, eine Goethe-Gesellschaft hier zu gründen.
Ja, also ich meine,
eine Goethe-Gesellschaft
im Pößneck, das ist, fällt schon positiv auf zwischen den ganzen Kameradschaften.
Ja, vielleicht ist das dann auch nur eine weitere Form von Deutschtümelei. Da meine geliebte Heimat sonst eher als Hort für braunes Gedankengut und den Mörchen Patrick, in Klammern der Riesengemüsezüchter, bekannt ist.
Was?
Keine Ahnung. Hat mich die Erwähnung in eurem Podcast natürlich unheimlich erfreut. Ihr müsst unbedingt erklären, wieso. Warum haben wir Pößneck erwähnt?
Da ging es um Reisetipps in Corona-Zeiten. Und da habe ich gesagt, in Pößneck waren wir schon, das braucht uns niemand vorzuschlagen. Warst du überhaupt schon mal in Pößneck?
Ich habe tatsächlich in Pößneck schon öfters mal Burger gegessen. Hä? Da gibt es nämlich ein nettes Burgerlokal.
Aha, ist das so? Also ich bin tatsächlich oft in Pößneck gewesen, wirklich schon oft. Roland Matthes stammt zum Beispiel aus Pößneck, ich glaube zigfacher Olympia-Medaillen-Goldgewinner im Schwimmen, im Rückenschwimmen, bester Rückenschwimmer aller Zeiten gewesen. In Pößneck gibt es einen Ort bei Pößneck, Schlettwein heißt der. Das war früher so in den 90er Jahren ein Live-Club, in dem ganz ziemlich viel los war. Und da habe ich weiß nicht, das erste oder das zweite Mal, auf jeden Fall habe ich da ein paar Mal Rammstein spielen sehen. Noch zu Demo-Zeiten.
Ach was.
Ja, und solche Bands waren da oft unterwegs. Wir haben auch Schlettwein Open Air, haben Rammstein auch gespielt damals, als die erste Platte raus war. Und war ich wirklich viel in Pößneck unterwegs. Hat sich auch viel getan in dem Ort, viel abgerissen worden. Ist ja ähnlich wie Apolda, ist schöner als sein Ruf.
Da kommt halt nichts mehr nach, ne?
Muss man ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Pößneck hat schöne Gebäude tatsächlich. Ich war relativ häufig in Pößneck, beziehungsweise bin durchgefahren, weil die Eltern meiner Ex in der Ecke gewohnt haben.
Ah, okay.
Deswegen war ich da relativ oft. Und deswegen war ich auch auf der Burg Ranis. Das ist jetzt das, was quasi im Verlauf dieser E-Mail jetzt noch erklärt wird. Falls ihr euch in die Region verirren solltet. Die Burg Ranis ist vielleicht nicht die schönste und spektakulärste, sie hat aber eine wirklich schicke und moderne Ausstellung zur Geologie und Erdgeschichte der Region. Ja, außerdem steht das Museum auf der Burg, wie auch wahrscheinlich die ganze Stadt, vor dem finanziellen Kollaps. Wäre also auch eine gute Sache. Und für dich, Mike, aber das kennst du garantiert schon, das vegane Café im Keller vom Barockschloss Brandenstein.
Oh ja,
gleich neben der Burg.
Da habe ich schon öfters Urlaub auf den Kalorien gemacht. Ja,
meine. Wenn man ausblendet, dass das Schloss einem Reichsbürger gehört, sehr empfehlenswert.
Ja, also ich kann das Café sehr, sehr empfehlen mit Kaffee und Kuchen. Und wenn da ein älterer herkommt und über Steuervorteile reden will, nicht drauf eingehen. Der fängt da nämlich wirklich an zu labern. Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob es der Vater ist, auf jeden Fall hängt da auch dieser Typ von Baris Ferraris rum, glaube ich.
Genau, ne? Wie heißt der? Der mit dieser sehr auffälligen Äußeren.
Ja, genau. Der mit dem auffälligen Äußeren ist das, ja. Und Da, wenn man da mal in das Vegan-Café geht, also Kumpels von mir, die machen da auch mal Radtouren hin von Leipzig aus und so weiter und treffen sich da und da ist gerade wieder so ein Beratungstag für Bares, für Rares, sind da natürlich hunderte von Rentnern unterwegs. Ne? Und wenn man da reingerät, das ist dann schon nicht ganz so witzig. Ne? Aber ist ein wunderschöner Landstrich dort zwischen Ranis, Pößneck. Gibt es übrigens auch einen Ort in der Nähe, der heißt Rockendorf. Auf dem Dorfsaal habe ich auch viele, viele Bands spielen sehen. Ein schöner Landstrich. Ich habe keine Ahnung, wen das hier im Podcast eigentlich interessieren soll, aber ich möchte der Gegend da wirklich mal Tribut zollen. Also habe da ganz, ganz
ja,
viel Zeit verbracht.
Ja, irgendeiner muss es ja tun.
Super cool.
Ich finde das aber auch gut, dass wir da so einen kleinen Exkurs machen, weil wir ja irgendwo auch angetreten sind, Ostdeutschland und Musik irgendwie in diesem Podcast mit einzuweben.
Ja.
Und das haben wir doch irgendwie getan. Übrigens kommt da noch ein Kommentar hinten dran. Ansonsten macht unbedingt weiter. Gibt keine bessere Unterhaltung während der einstündigen Fahrt auf Arbeit. Punkt. Ach ja, die Regelmäßigkeit lässt etwas zu wünschen übrig. Punkt.
Ja, das stimmt. Ist unsere Schuld. Wir arbeiten daran, aber ich denke, wir geben ja unseren spontanen Regungen und Impulsen eher so ein bisschen Raum im Podcast. Ich glaube, diskutieren die Leute mehr als einer, der wirklich nach Stundenplan erscheint und dafür auf dem Reißbrett entstanden ist, oder? Wie siehst du das?
Ich finde, die Lebendigkeit erwächst daraus, dass wir sie wirklich lebendig und natürlich in unseren Alltagsrhythmus einfügen.
Denke ich auch. Schön.
Ja.
Und jetzt haben wir auch schon die Stunde Fahrzeit für unseren E-Mail-Schreiber rumgebracht.
Na, der Tobias, der sitzt jetzt bestimmt schon ein paar Minuten auf dem Parkplatz vor der Firma und denkt sich so, wann hören die endlich auf zu labern?
Ja, oder es ist überhaupt nicht schlimm für ihn und er sitzt zu Hause vor der Tür und will sowieso nicht reingehen. Je nachdem, in welcher Richtung er unser Podcast erwischt hat. Aber auf jeden Fall, Pößneck, immer eine Reise wert, hätte ich fast. Ich bin da mal in eine Polizeikontrolle geraten. In Pößneck, das will ich noch kurz erzählen. Und der Polizist fragte mich, Bürger, wollen Sie auch zu dem Lanzer-Konzert? Ich sage, nee. Zu der Zeit hatten wir Triptis im Studio, das ist so auf der Pößneck ist in der Mitte zwischen Triptis und Saalfeld, deshalb bin ich da lang durchgefahren und habe gesagt, sehe ich aus, als ob ich zum Lanzer-Konzert will. Ja, mittlerweile sehen die auch so aus wie Sie. Okay, gut, kann sein, aber ich will ja wirklich nicht hin. Ich brauche keine Veranstaltungshinweise, ich bin nur auf der Durchreise.
Okay. Wenn da schon mal was los ist in dem Kreis.
Ja, so ist es. Na gut. Gut, mein Alex, ich muss in den Kindergarten meinen Jungen abholen und dann ins Spielzeug laden.
Ich wollte gerade sagen, da wünsche ich viel Spaß. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir auch noch so ein komplettes Display der neuen Magic-Serie hole. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Bis dahin würde ich sagen, verbleibe ich wie immer grüßend an euch alle da draußen und der Mike auch. Der winkt stumm.
Tschüss, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr wieder dabei wart, ne?
Nein, also das fand ich nicht gut.